Diese Folge wird präsentiert von Jimdo, dem ersten professionellen Website-Baukasten für Selbstständige.
Hallo Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Feel the News, was Deutschland bewegt. Wir sprechen hier jede Woche über das Thema.
Und das Thema diese Woche ist Finn Kliemann und der Shitstorm, der sich um ihn rum, auf ihn drauf ergeben hat. Kliemann im Auge des Shitstorms.
Wir sprechen drüber, wie zieht ein Shitstorm überhaupt auf? Wie ist der aufgebaut? Was ist seine Funktion? Und wie ebbt er auch wieder ab? Bevor wir einsteigen in den Podcast, nochmal ein kurzer Abriss, was ist eigentlich genau passiert. Finn Kliemann kennt ihr wahrscheinlich alle seit Jahren. DIY-König, prominenter Tausendsasser mit riesiger Community auf allen Plattformen, dutzende Projekte, wie zum Beispiel seine Community-Erlebnis-Area bei Bremen, das Kliemannsland. Oft auch zusammen mit anderen Promis und es geht oft um die großen Themen. Es geht um Weltrettung, es geht um Klima, um Global Warming. Wir haben alles dabei und es ist immer so ein bisschen cool und so ein bisschen inszeniert und so ein bisschen social dargestellt.
Und jetzt macht aber Jan Böhmermann seit Wochen auf Instagram so kleine Verarschungsvideos. Die nennt er Böhmannsland und da nimmt der Finn Kliemann aufs Korn und da konnte man schon irgendwas kommen sehen.
Dann fing eigentlich das Ganze erst richtig an in der heißen Woche, in der die Redaktion vom ZDF-Magazin Royal einen Fragenkatalog an Finn Kliemann per Mail gesendet hat, der darauf ein halbstündiges Insta-Beantwortungsvideo hochgeladen hat, weil er sich eben in dem Moment dazu entschieden hat, es öffentlich zu machen und nicht an Anwälte zu geben und es im Hintergrund zu klären.
Und dann explodiert es, und zwar in der Sendung von Jan Böhmermann, ZDF-Magazin Royal. Da nämlich erklärt Böhmermann nicht nur, dass Finn Kliemann bei so kleineren Projekten ein paar Unregelmäßigkeiten bei den Spenden hat und da so ständig seine Versprechungen und auch auf der Webseite verändert, sondern er hat auch laut Böhmermann 2020 bei Masken betrogen. Damals 2020 im Frühjahr, als man noch selbst genähte Masken brauchte und haben wollte. Er hat angeblich in Europa produzierte Masken verkauft, die aber in Bangladesch und Vietnam hergestellt wurden. Und er hat zusätzlich auch noch 100.000 fehlerhafte Masken an Flüchtlingscamps gespendet, sagt Böhmermann.
Daraufhin meldet sich wieder Kliemann mit einem Video auf Instagram, eine Stellungnahme, in der er sich entschuldigt, zum Teil. Und zum anderen Teil widerspricht er vor allem dem Betrug.
Dann geht es richtig los, weil Kliemann natürlich, prominente Figur, eine Vielzahl von Interviews gibt, beziehungsweise zumindest dem Spiegel und noch anderen Medien sagt, was seine Position dazu ist. Seine Botschaft insgesamt ist, ich war vielleicht ein Arsch, aber ich habe nicht betrogen.
Seit Jans Beitrag steht Finn Kliemann im Auge des Shitstorms mit zehntausenden Tweets, hunderttausenden Insta- und YouTube-Kommentaren, Artikeln und Beiträgen über ihn.
Mehrere Partner wie About You und Viva Con Aqua beenden die Zusammenarbeit mit Finn Kliemann. About You-Gründer Tarek Müller antwortet Finn sogar persönlich und öffentlich auf Instagram und widerspricht der Erklärung von Finn Kliemann.
So viel zu dem, was passiert ist, jetzt nochmal ein kleiner Transparenzhinweis, bevor wir in unsere persönliche Einordnung gehen. Ich habe 2 Jahre für Jan Böhmermann gearbeitet, arbeite da jetzt nicht mehr, aber es ist mein alter Arbeitgeber. Ich habe mit dieser Geschichte, mit dieser Recherche überhaupt nichts zu tun gehabt. Aber genau, es ist eben mein alter Arbeitgeber.
Ja, deswegen gleich auch mal die Frage, wenn du das so kennst, wie Jan Böhmermann sowas aufbaut, was hast du denn gedacht, als er mit dieser Attacke auf Finn Kliemann um die Ecke kam?
Also ich habe mich total gefreut, weil ich wusste, da ist irgendwas. Also ich wusste schon, als diese Anspielungen waren und als da irgendwie so, man merkt es ja dann schon, Jan kann ja extrem gut so eine Art Vorfreude auf Inhalte generieren. Und ich hatte die letzten Wochen schon das Gefühl, boah, ich war krass aufmerksam, ich habe das verfolgt, ich habe immer wieder gedacht, okay, was könnte da sein, habe auch Finn Kliemann beobachtet und habe aber ehrlich gesagt vor allem in diesen kleinen Kliemannsland-Videos gedacht, es geht halt noch um diesen Vorwurf, der ja ganz lange über Social Media auch schon Finn Kliemann vorgeworfen wurde, dass er eben einmal, glaube ich, irgendwie so auf Instagram ArbeiterInnen für sein Kliemannsland gesucht hat und eben als Bezahlung nur Kost und Logis angeboten hat. Darüber haben sich die Leute aufgeregt. Ja. Hätte ich ehrlich gesagt auch schon Grund genug gefunden, da mal so ein bisschen Kliemannsland-Verarschungsstories zu machen. Ja. Dass dann aber so was Größeres dahinter ist, da war so ein Spirit, den ich total mag. Ich finde auch, dass es niemand in Deutschland so gut kann wie Jan Böhmermann.
Ja, das Stück ist auf jeden Fall sehr gut geschrieben. Also ich glaube, man kann die Rolle von Jan auch kritisieren und das werden wir auch im Podcast tun, wie das passiert. Aber das Stück ist erstmal ziemlich gut geschrieben, vor allem, weil es so ein Crescendo ergibt. Das war so ein bisschen das Gefühl, was ich hatte. Man schaut sich das so an und am Anfang denkt man ja, ja komm, okay, dann hat er hier auf der Website irgendwas verändert, gut, dann hat er hier nicht mehr von Spenden, sondern von Soli-Beiträgen geredet, weil es irgendwie juristisch ein bisschen entspannt. Und dann baute sich das so langsam auf. Mhm. Konnte man richtig nachvollziehen, wie, und das ist vielleicht sogar gar nicht so unproblematisch, wie dieses Stück von Jan, so gut es ist, inszeniert worden ist auf einen Shitstorm hin. Also man muss ja erstmal sagen, natürlich hat Finn Kliman, und da reden wir dann auch gleich noch von, viel falsch gemacht, nicht nur falsch gemacht, sondern, so wie es im Moment aussieht, sich auf eine Weise verhalten, die eventuell sogar strafbar sein könnte. Das wird noch geklärt werden, können wir natürlich so erstmal nicht beurteilen, aber unabhängig davon ist es schon sehr geschickt gemacht, dass Jan hier ein Stück macht, was praktisch nur im Shitstorm münden kann.
Das habe ich auch die ganze Woche über überlegt, weil mir ging es natürlich auch am Anfang so, dass ich dachte, ah, ja, also was ist denn jetzt schon wieder los? Mann, ja. Finn Kliman macht sicherlich irgendwie viele Dinge und viele Dinge kann man kritisieren, aber er macht ja auch ein paar gute Dinge. Man dachte das ja gar nicht, dass es in so eine Richtung geht. Und da dachte ich schon so, boah, haben wir gerade in unserem Land nicht andere Probleme? Haben wir nicht irgendwie Menschen, die man mehr kritisieren müsste als Finn Kliman? Weiß ich gar nicht, ob das die richtige...
Aber ist ja erstmal eine völlig legitime Betrachtung, ne?
Also ja, wobei bei dieser Betrachtung geht es mir selbst immer so, dass ich so ein bisschen zwiegespalten bin, weil ich in diesem Moment dann denke, okay, also investigativer Journalismus funktioniert ja nicht so, dass man sagt, es gibt noch Menschen, die sind schlimmer auf der Welt. Also,
nee, auf jeden Fall.
Das ist Quatsch. Aber trotzdem ging es mir am Anfang wirklich anders und dann kam auch dieses Video von Finn, das nochmal, finde ich, in eine völlig andere Richtung geht. Also da wäre ich gerne irgendwie die Frontkamera von Jan Böhmermanns Laptop gewesen, als er dieses Video rausgehauen hat. Weil auch in dem Wissen, dass es sein könnte, dass so viel über ihn rauskommt, finde ich dieses Video fast schon frech. Also ich fand es total absurd.
Das von Finn Kliman.
Genau, das Erklärvideo von Finn Kliman.
Retrospektiv muss man sagen, ich glaube, so ein bisschen waren die Fragen von Jan Böhmermann eine falsche Fährte einerseits. Und andererseits, und das finde ich ganz, ganz schön spannend, ist Finn Kliman ganz offensichtlich jemand, der nicht Überblick hat über alle Details, die er so gemacht hat. Er macht ja auch wahnsinnig viele Projekte. Und ich glaube schon, dass hier ein massives Fehlverhalten von Finn Kliman vorliegt. Aber ich glaube nicht, dass er damit gerechnet hätte, dass genau dieses Thema hochkommt. Also ich glaube nicht, dass er so im Hinterkopf die ganze Zeit hatte, oh scheiße, ich habe ja noch Dreck am Stecken mit den Masken. Nur eine reine Vermutung, das sehe ich auch. Aber ich glaube schon, dass er sich dieses Fehlverhaltens in der Form so nicht bewusst war. Was nicht viel heißt, aber das schon zumindest interessant ist. Sonst hätte er nämlich ein anderes Video gemacht.
Ich weiß, was du meinst. Ich würde aber trotzdem sagen, dass das erstmal für eine investigative Recherche ein normales Instrument ist, bevor man mit dieser Geschichte rausgeht, nochmal die Person, die man angreift oder die Parteifirma, die man angreift, nochmal um Stellungnahme zu bitten. Auch weil es ja sein könnte, dass in so einem Moment dann nochmal irgendwie rauskommt, ach krass, diese Mail-Adresse, die sehr oft in diesem Stück vorkommt, ist gar nicht von Finn Kliman, da ist irgendwas passiert. Ich weiß jetzt nicht. Also ich glaube nochmal, der Person, die angegriffen wird oder die kritisiert wird, die Chance zu geben, zu sagen, du kannst dich hier nochmal äußern, ist richtig und wichtig. Ich weiß jetzt nicht, was passiert wäre, wenn Finn Kliman gesagt hätte, ey, ich habe gestern erfahren, Leute, falls ihr hinter dieser Sache seid, das habe ich gestern erfahren, ich bin schon auf dem Weg zur Staatsanwaltschaft. Das geht natürlich überhaupt nicht. Was hätte man dann gemacht? Ja. Das ist schon interessant. Ja. Aber ich würde halt grundsätzlich sagen, ich finde das erstmal jetzt nicht so dieses Mittel, um fortzuführen. Ich verstehe, dass es natürlich gut in so eine Sendung reinpasst und ich finde es auch gut, dass sie das mit reingenommen haben, weil dadurch hat auch einfach die ganze Nummer nochmal eine andere Fallhöhe. Lass uns aber mal gerne auch in die Reaktion von anderen Leuten reingehen, weil wir haben es ja, muss man schon sagen, wir haben jetzt beide kein persönliches Verhältnis zu Finn Kliman, kennen ihn nicht, wir sind jetzt nicht mit ihm befreundet oder irgendwie?
Nö, also ich habe mal so ein bisschen mit ihm Austausch gehabt auf so einer technischen Ebene, irgendwas über Videos gefragt oder so. Und das war es auch schon. Ich habe aber, und das glaube ich unterscheidet jetzt meine persönliche emotionale Verfasstheit von der von vielen anderen, zu denen wir gleich kommen. Ich finde ihn weder überragend sympathisch und denke, oh, ich wäre so gerne Teil vom Klimasand, wie er hat ja unfassbar viele Fans. Noch finde ich ihn so unsympathisch wie ganz offensichtlich eine große Zahl von Menschen auf Twitter, die auch teilweise schon seit Jahren immer wieder jeden Grund suchen, um gegen Kliman zu sticheln.
Wir haben eine Nachricht von Tabea bekommen, die schrieb:
Ich bin natürlich super enttäuscht und entsetzt über die Vorwürfe und Enthüllungen über Finn Kliman. Aber ich fand gleichzeitig auch den Shitstorm ganz schön krass. Wie viele hämische und bösartige Tweets ich über seine Person gelesen habe. Als hätten viele nur darauf gewartet, eine Legitimation für kollektiven Hass zu bekommen. Ist das noch konstruktiv? Kritik? Ja, unbedingt, immer gerne. Aber das ist schon weit darüber hinausgegangen. Ich finde es fragwürdig, so schnell so viel Hass zu verbreiten, wenn noch gar nicht alle Details geklärt sind. Aber vielleicht bin ich auch etwas befangen, weil ich bisher einfach wirklich dachte, dass von ihm so eine Scheiße nicht kommen kann.
Diese Reaktion finde ich ganz mustergültig, weil Finn Kliemann ja sehr offen operiert hat mit Weltverbesserung. Der hat bei fast allen Projekten, die er gemacht hat, hat er so eine soziale Ader mit reingebracht. Hier für Menschen, die sich nicht leisten können, da auf jeden Fall fair produziert. Er hat genau das, was viele Leute aus den Generationen der Millennials und der Generation Z, darf man die wegen Putin überhaupt noch so nennen, weiß ich gar nicht, auf jeden Fall aus dieser Generation, da sind Leute, die wollen die Welt verbessern und er hat es voll bedient.
Ich würde auch sagen, dass noch hinzukommt, dass Finn Kliemann immer so ein bisschen so diesen Vibe hatte, ich bin doch einer von euch.
Ja.
Er hatte jetzt ja nicht diesen Frank Thelen Unternehmer-Vibe, so von wegen, hey, let's go Startup, ich habe hier irgendwie 1000 Sachen, in die ich investiere, obwohl es auch immer wieder rauskam und er damit auch konfrontiert wurde. Ich erinnere mich an eine Sequenz, wo er eben bei Pierre M. Krause war, das ging auch im Internet so groß rum, dass er damals dann meinte, oh, ich weiß gar nicht, boah, wie viel Geld, er hat es ja dann auch in die Böhmermann-Nummer geschafft, wie viel Geld ich überhaupt habe.
Das ist eine unangenehme Koketterie. Also gerade jemand, der dann auch auf Insta noch sagt, das ist eine von den wirklich fast genialischen Kontrastierungen von Jan Böhmermann, wo er Sachen von Finn Kliemann selbst gegeneinander schneidet, dass jemand auf Insta sagt, als Scherz, ich habe aus Versehen diesen Wasserturm gekauft.
Mhm.
Aus Versehen eine Immobilie kaufen. Das ist natürlich genau der Drive, wo viele Leute sofort merken, okay, da ist so ein Rich Dude, der anschließend noch sagt, ich weiß gar nicht, wie viel Geld ich habe. Und genau daraus resultiert, glaube ich, die Häme, die Tabea eben so skizziert hat. Die konnte man tatsächlich auf Twitter ganz gut beobachten. Und man konnte auch gut beobachten, da waren Leute, die hatten seit Jahren einen Hass auf Kliemann und konnten den jetzt bei der ersten Gelegenheit so richtig rauslassen.
Ich glaube, ein weiteres Problem ist auch in dieser ganzen Wahrnehmung so ein bisschen das, was Tabea am Ende geschrieben hat. Und zwar, dass sie eigentlich dachte, dass von Menschen wie Finn Kliemann sowas nicht kommt. Also diese Einteilung in Gut und Böse. Es gibt Menschen, die machen ausschließlich gute Dinge, von denen erwartet man sowas nicht. Und da gibt es Menschen, wo man sagt, ja, bei dem habe ich es ja eh schon lang kommen sehen oder so. Das ist für mich so eine Einteilung, die ich persönlich schwierig finde, weil ich schon erlebt habe, dass sehr gute Menschen oder vermeintlich gute Menschen Dinge sagen oder tun, die da nicht reingezählt werden können und umgekehrt. Und ich glaube, dass das bei Finn Kliemann viel extremer noch passiert ist, weil man wirklich dachte, es ist so ein bisschen der nette Bruder oder Kumpel von nebenan. Natürlich hat er eine große Firma, natürlich macht er auch Geld, aber bei dem läuft alles. Der isst auch nur sein Butterbrot morgens und dann fährt er mit dem Skateboard zur Arbeit.
Dieses Ich bin einer von euch, dieser Vibe, der ist sehr deutlich da durchgekommen. Auch, dass er am Anfang eher so tollpatschig mit so Bastelgeschichten umgegangen ist und dass er so ein bisschen sehr inszeniert dieses Dude-Leben lebt. Ja? Also dieses Leben, wo man denkt, wow, wenn ich ganz viel Geld hätte, also das denken eigentlich, glaube ich, nur Männer zwischen 18 und 27, wenn ich wahnsinnig viel Geld hätte und machen könnte, was ich wollte, dann würde ich ungefähr dieses Leben leben. Und diese Form von Freiheit, die kontrastiert er, und das ist, glaube ich, einer der Gründe für diesen riesigen, langanhaltenden Shitstorm, die kontrastiert er mit einer gigantischen Fallhöhe, weil er sagt, ey, es geht am Ende nicht um mich oder Geld verdienen. Ich möchte mit euch zusammen die Welt verbessern. Und wenn dann bei so jemandem rauskommt, dass er entgegen der eigenen Behauptung eben doch Geld verdient hat, A, und B, eine ganze Menge von Dreck am Stecken hat, schon in seiner Kommunikation, dann werden die Leute sauer.
Wenn wir so abends reden manchmal so, dann merke ich, dass wir oft über Dudes reden. Und das ist so ein Begriff, der bei uns beiden sich so, ich glaube, ich weiß auch gar nicht, oft merke ich, dass Leute von außerhalb, wenn wir so Dudes sagen, dann checken die gar nicht richtig, was mit gemeint ist. Und wenn wir so über Dudes reden, dann sind das für mich, dann denke ich so an, es gibt in der Medienbranche super viel, aber ich finde auch sonst, die Dudes gibt es überall tatsächlich. Ja. Es hat ein bisschen mit dem, oder es hat einfach 100% mit dem Patriarchat zu tun. Aber es sind am Ende Männer, die haben meistens andere Männer so um sich geschart, die haben so ein Männernetzwerk, das sie auch bedienen, da wird ein bisschen Scherz gemacht, da ist man auch ein bisschen frauenfeindlich, aber alles in so einer ganz funny Richtung. Da hilft man sich gegenseitig, aber natürlich auch nur gegenseitig. Es gibt bei Frauen so diesen You can't sit with us Spruch, dass man eben sagt, du kannst nicht bei uns sitzen, wir sind eine Gruppe. Und das ist so die aggressivere Form davon. Ich finde, bei Dudes wird es nie gesagt, aber man spürt, man kann nicht bei denen sitzen.
Aber es sind die Coolen.
Das sind die Coolen, und das ist, Finn Kliemann ist jetzt der Heimwerker-Dude. Ich finde aber, es gibt auch diese Startup-Dudes, es gibt auch irgendwie...
Männernetzwerke, es sind einfach so Männerseilschaften.
Es sind Männerseilschaften.
Und im Vordergrund steht da dann so der Fun und so ein bisschen durch diesen Fun auch eine gewisse Rücksichtslosigkeit gegenüber allen anderen und so eine Flapsigkeit. Und diese Flapsigkeit, die ist nicht nur ganz häufig ein Zeichen von Finn Kliman, sondern ich glaube, die macht auch Leute erstmal so ab Werk wütend. Ein paar Leute fühlen sich davon angezogen, ein paar andere hassen das richtig.
Ich glaube, dass die meisten sich, um ehrlich zu sein, davon angezogen fühlen. Das merkt man ja auch, dass dann oft irgendwie, wir werden da heute auch noch zu kommen, dieser Kritikpunkt, ja, so jemand kommt immer damit durch. Ja. Das ist natürlich auch ein bisschen, weil die sehr lange damit durchgekommen sind. Und ich merke auch heute noch, dass dieses Dude-Netzwerk zu durchbrechen, ist wahnsinnig schwer. Und man kann es eigentlich nur machen, indem man das outcallt und indem man sagt, ey, keine Frau findet bei euch statt. Ihr seid einfach alle irgendwie so untereinander cool. Du bist ja dann auch oft so, wenn in deiner Gegenwart solche Dude-Witze gemacht werden, dass du einfach sagst, nein, das ist nicht funny, es ist nicht lustig, so zu sein. Aber das ist jetzt immer so ein bisschen so diese Einordnung des Dudes.
Es gab einen Moment, da bin ich wütend geworden. Also ich habe mir eigentlich abgewöhnt, bei so klassischen Shitstorms selber wütend zu werden. Ich werde wütend bei Weltgeschehen und Sachen, die mich empören. Auch manchmal Einzelhandlungen von Menschen. Aber eigentlich habe ich versucht, mir wirklich, weil ich schon ganz lange bei solchen Shitstorms mit dabei bin, auch schon selber im Zentrum von vielen stand, habe ich mir abgewöhnt, immer sofort wütend zu werden. Aber es gab einen Moment, da konnte ich diese Wut nachvollziehen, obwohl ich, wie gesagt, zu Finn Kliman nicht so einen Zugang habe. Und das war, als eine galaktische Bigotterie irgendwie rausgekommen ist. Also, dass jemand wie Finn Kliman dann das eine sagt und das andere macht. Der hat nämlich in einem Interview mit Focus ausgerechnet gesagt, der Maskenmacher Finn Kliman kritisiert Trigema-Chef Grupp, lautet die Überschrift, er sollte sich nicht an der Krise bereichern. Und das war, als Trigema-Chef Grupp, der hat ja auch so ein Textilunternehmen, gesagt hat, ja, wir machen Masken und wir verdienen auch etwas daran, das relativ offen gemacht hat. Bei Finn Kliman ist ein Teil von dieser Social-Weltrettung, wir alle zusammen, auch immer eine große Transparenz, jedenfalls eine große angekündigte Transparenz. Und das ist auch wieder eine Fallhöhe, nicht nur Weltrettung und dann verschenkt er kaputte Masken an eine Flüchtlingscamp, sondern er bereichert sich, egal ob er das gemerkt hat oder nicht, das ist ja jetzt zweitrangig, plötzlich verdient er wirklich viel Geld, Jan Böhmermann spricht von 1 Million Euro, verdient er an Masken, wo er behauptet, nö, also man sollte sich an der Krise nicht bereichern.
Ich hatte vor ein paar Jahren schon mal so eine Situation und zwar habe ich ein Hotel Matze Interview mit Finn Kliman gehört und da hat er schon sehr viele Sachen gesagt, die mich irritiert haben, aber unter anderem hat er da eine Sache gesagt, die mich hat aufhorchen lassen, weil er meinte, er ist, ihm ist Geld egal, er weiß auch gar nicht, was reinkommt, was rauskommt, aber er ist ein guter Verhandler und er ist jemand, der hart verhandelt, damit er sich danach nicht mehr um das Geld kümmern muss. Also, dass er in dem Moment, in dem es um sein Geld geht,
verhandelt er krass. Das ist ungefähr die privilegierteste Perspektive, die man sich vorstellen
kann. Total.
Und
als ich das damals gehört habe, dachte ich mir so, ach interessant, da habe ich ihn so im Kopf für mich wo eingeordnet, da war er für mich schon nicht mehr so dieser Mutter-Theresa-Mensch, weil ich mir dachte, boah, das ist eine harte Aussage, finde ich überhaupt nicht schlimm, finde ich auch okay zu sagen, so mache ich mein Business. Was ich aber interessant finde, ist, dass diese Menschen, die oft sagen, oh, ich weiß gar nicht, was ich auf dem Konto habe und wir machen hier alles ehrenamtlich und jeder kriegt am Ende eine Cola und dann ist doch alles super, die sind oft, wenn es darum geht, dass man ihnen diesen Lifestyle so ein bisschen argumentativ in Verhandlungen entgegenbringt und sagt, hey, ist doch hier alles Vertrauensarbeitszeit, ist doch alles super cool. Da merkt man plötzlich, die lassen sich überhaupt nicht die Butter vom Brot nehmen und sind nämlich da super hart. Und dann würde ich halt sagen, ist da schon eine Doppelmoral da, die schwierig ist, wenn man zum einen irgendwie ArbeitnehmerInnen sagt, hey, arbeite doch bei mir für Kost und Logis und wir haben alle eine gute Zeit.
Ja.
Und dann sagt man in Interviews aber, naja, also wenn es ums Verhandeln geht, da bin ich schon ein harter Knochen, weil am Ende möchte ich auch mich nicht mehr um Geld kümmern müssen.
Ja, das ist auch eine, glaube ich, ganz wichtige Dimension dieses Shitstorms rund um Finn Kliman, nämlich dieses grundsätzliche Problem vom sozialen Unternehmertum. Dass da jemand ist, der mithilfe von einem Unternehmen, was Geld verdient, gleichzeitig auch noch so eine Weltrettungsstory drumherum inszenieren möchte. Weil, und das ist ganz interessant, das konnte man in dem Shitstorm auch gut beobachten, weil es halt speziell in Deutschland auch immer ein bisschen schmierig, ein bisschen schmierlappig ist, Geld zu verdienen. Und ich glaube, dass das, nicht, dass der arme Finn Kliman dahin gedrängt wurde, aber ich glaube, relativ viele Leute, die so Social-Unternehmer sind oder so tun, tun das, weil man auf diese Weise viel einfacher erfolgreich sein kann, ohne dass einem sofort sehr viel Missgunst entgegenschlägt. Das ist natürlich umso schlimmer, wenn man das dann trotzdem erzählt und nicht in dieser Form macht.
Es ist natürlich dann am Ende die große Frage nach, wo ist die berechtigte Kritik, die man anbringen kann und wo ist es aber einfach auch Neid. Und ich finde schon, dass auch ein Stück weit dreckige Wäsche gewaschen wurde mit Finn Kliman. Dazu kommen wir gleich noch, aber ich würde gerne einmal eine Nachricht von Mio vorlesen, die uns geschrieben hat, hey Jule, ich finde die Vorwürfe, die im Raum stehen, krass und sollten sie sich weiter bestätigen, dann finde ich es angemessen, dass Kliman sich dafür verantworten muss und die unangenehm ist. Immerhin ist die Fallhöhe, die Finn Kliman selbst erschaffen hat, hoch. Allerdings habe ich seit der sehr schnellen Vorverurteilung in der Causa Gil Ofaim, die sich später als Fehldarstellung seinerseits entpuppte, schon ein mulmiges Gefühl, wie schnell der Mob Social Media loslegt. Ich hoffe, dass man diese beiden Fälle aber unterschiedlich bewerten kann und das ZDF sauber gearbeitet hat. Lieben Gruß. Das finde ich total interessant, weil da kommt natürlich was dazu. Wir werden heute über Shitstorms sprechen, auch nicht nur über Finn Kliman sprechen. Aber in diesem Fall passiert jetzt was, was finde ich oft bei Shitstorms passiert.
Ja.
Dass man sehr, sehr schnell Leute hat, die sich A, nicht vollumfassend informieren, weil das kommen ja sehr viele Details dazu. Und B, sich sehr schnell eine Meinung bilden. Und diese Meinung besteht dann erstmal so, dass man schon das Gefühl hat, es ist so ein bisschen, im Mittelalter hat man dann irgendwie so wahrscheinlich mit Mistgabeln und Fackeln, ist man durchs Dorf gerannt. Ja. Dieses Bild lässt sich für mich schon auch auf Social Media übertragen, dass Menschen super schnell, natürlich auch, dass Twitter auch, finde ich, ein Ort, wo man, ich verstehe das total, das ist auch ein Ort, für, wo man Humor auspackt, aber das ist Twitter natürlich super schnell ein Ort, wo die Menschen einfach mit den Mistgabeln loslegen.
Ja, hast du, apropos Mistgabel, selber denn auch dazu getwittert oder auf Insta irgendwas gemacht? Hast du den Drang gehabt, da selber dich zu äußern zu diesem Fall Kliman?
Also ich verstehe total diese Humorebene, die sehe ich auch immer sofort und manchmal gibt es Witze, die kann ich mir nicht verkneifen, weil ich mir denke, oh, das liegt gerade hier so gut rum und ich mag das auch ein Stück weit in so eine Debatte, in eine Humorebene reinzubringen, weil es ist immer so ein bisschen so, diese Lage kann gar nicht so ernst sein, dass man keine Witze drüber machen kann. Trotzdem ging es mir hier so, dass ich relativ schnell gedacht habe, oh, ich habe so viele Menschen gesehen, die einfach so, ich erinnere mich an einen Account, der hat so 20 Tweets die Minute gegen Finn Kliman rausgehauen und da hatte ich sofort das Gefühl, das ist nicht cool, vielleicht auch, weil ich selbst auch schon, ich meine, ich war, glaube ich, noch nie in meinem Leben in einem richtigen Shitstorm, so wie das jetzt für ein Kliman ist. Ich glaube, das ist auch nochmal ein Unterschied, ob man irgendwie so mal Kritik oder irgendeinen dummen Spruch, Trolling im Internet hat oder wirklich irgendwie in einen Shitstorm gerät. Aber ich verstehe dieses Moment, dass es irgendwann manchmal so gesellschaftlich entschieden wird, diese Person ist jetzt zum Abschluss freigegeben.
Ja.
Und dann fangen alle an zu jagen. Und dieses Jagen finde ich uninteressant, weil ich finde, dass die Person, um die es geht, so ein einfaches Opfer in dem Moment ist, dass ich es spannender finde, wenn Leute auf Twitter andere Menschen angreifen, kritisieren, die nicht so en vogue sind, gerade kritisiert zu werden.
Ja, ich hatte ein paar natürlich fabelhaft witzige Gags schon im Kopf zum Thema Kliman und habe sie dann einfach nicht gebracht, weil ich einfach da nicht Teil von sein wollte. Ich kann es mir in den meisten Fällen verkneifen, aber meine Gags sind leider auch nicht so gut wie deine. Deswegen ist es, glaube ich, nicht so schlimm für die Nachwelt, dass ich dann keine Scherze mache. Aber der Punkt ist halt schon, man ist ganz schnell mit dabei bei so einem Gruppenfeature und springt auf diesen Zug auf und dann kann man nochmal einen geilen Gag setzen und nochmal einen geilen Gag setzen und in der Gesamtheit wird dann das ein sehr wuchtiger, umfassender Shitstorm. Ich kann ja auch dazu sagen, wenn man schon mal im Zentrum davon war, dann weiß man, dass das kann man nur beurteilen, wenn man selber schon mal einen Shitstorm hatte. Wie es sich anfühlt, die Radikalität davon, auch die psychische Belastung ist, glaube ich, wirklich nur einigermaßen einschätzbar, wenn man den schon mal selber hatte. Lass uns noch mal ganz kurz reingehen in die Situation, warum eigentlich jetzt Finn Kliman in diesen Shitstorm gekommen ist. Nicht nur von der Fallhöhe, sondern auch so ein bisschen vom Typus her. Was glaubst du, warum ist Finn Kliman jetzt sogar ganz offensichtlich ein sehr dankbares Ziel von so einem Shitstorm?
Also wenn man das so beobachtet in den letzten Jahren schon, dann glaube ich, ist halt dieses, alles was er anfasst, wird zu Gold und alles was er auch so zufällig anfasst, wird zu Gold. Also
aus Versehen hip geschrieben.
Aus Versehen hip geschrieben, aus Versehen kann er Kunst super gut und aus Versehen hat er einen Wasserturm gekauft und es war ein tolles Invest. Und lauter so diese Erzählung, die hat, finde ich, super funktioniert, als er eine Mauer schief gemauert hat. Da habe ich das gern angesehen damals und dachte mir, ach lustig, dass der eine Mauer gar nicht nach den Regeln des Mauerns mauert. Und die steht am Ende. Das ist irgendwie so ein Fail, wo man sich denkt, ach, das ist sympathisch, dass die Mauer trotzdem steht. Was mir ehrlich gesagt auch so ging, war dieses Verständnis auch in der Pandemie, natürlich Finn Kliman produziert schnell Masken und natürlich ist es die Zeit, wo irgendwie mit Masken super viel Geld verdient wird. Und es war ja dann auch klar irgendwie, dass er damit dann doch auch Geld verdient. Da verstehe ich, dass es Leute gab, die gesagt haben, oh, das ist unsympathisch. Ich glaube aber, wenn man jetzt mal den Neid der Menschen abzieht, den ich wirklich auch abziehen würde, weil das eigentlich, finde ich, ungerechtfertigt ist, wenn jemand erfolgreich ist, zu sagen, ja, es ist halt scheiße, dass du erfolgreich bist, kam bei Finn Kliman für mich ein Element dazu, dass das Ganze zu einem Zündstoff gemacht hat. Und das war, und das kann ich total gut verstehen, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn man in der Öffentlichkeit ist, dann schreiben einem Menschen den ganzen Tag positive Eigenschaften zu. In Interviews schmieren einem Honig ums Maul. Und ich finde, dass man das abstrahieren muss. Man muss abstrahieren, wenn jemand im Interview sagt, du bist so eine erfolgreiche Frau und so eine tolle Mutter, wie schaffst du das denn alles? Dass man dann nicht sagt, ja, stimmt, gut, dass du es sagst. Sondern, dass man sich überlegt, okay, die Person will gerade nett zu mir sein, das ist okay. Und das auch wieder ein bisschen so ja. Wind aus den Segeln nimmt. Ein bisschen zeigt, wie es wirklich ist. Und ich hatte das Gefühl, Finn Kliman hat sich irgendwann selbst geglaubt, dass er dieser Typ ist, der bei Exzellenz Sachen anfasst und sie werden nicht nur zu Gold, sondern zu Platin.
Und ihm gelingt das so fast nebenbei und er muss noch nicht mal drauf achten. Das ist ein super Hinweis. Es ist nämlich, glaube ich, schon so, dass wenn jemand wie Finn Kliman, der ganz offensichtlich von Anerkennung motiviert wird, der möchte Anerkennung haben. Er möchte von vielen Menschen Anerkennung haben und Bewunderung haben, dass er irgendwann anfängt, seine eigenen Erzählungen zu glauben, warum er diese Anerkennung auch verdient hat. Und dann, glaube ich, wird es wirklich schwierig, wenn man so ein bisschen dem Publikum, was man selbst ja so manipuliert, also im positiven Sinn, ich würde es jetzt gar nicht bösartig meinen, aber das Publikum, dem man selbst mundfertige Dinge vorgibt und was dann in der Masse auch applaudiert, wenn man dem dann hinterher performt und sagt, eigentlich bin ich ja auch genauso. Also man wird zu seiner eigenen Rolle und daraus ergibt sich eine ganz merkwürdige Fallhöhe und auch so eine Doppelbödigkeit.
Aber die Frage ist natürlich schon, wie wird man nicht zu seiner eigenen Rolle da? Also du hast ganz arg oft, das merke ich, dass du so ein Gespür dafür hast, dass du sagst, nee, das mache ich nicht. Das mache ich nicht. Also ich reposte jetzt keine Sachen irgendwie, wo Leute sagen, ich bin total toll oder so.
Das ehrt mich, dass du das glaubst, aber es ist einfach ganz oft auch Glück bei mir und natürlich eine gewisse Erfahrung. Ich habe einfach zu einer Zeit komplett ins Klo gegriffen, wie Finn Kliman jetzt, als soziale Medien noch nicht so groß waren. Ne? Also ich meine, ich bin seit 2007 auf Twitter und wenn ich da 2008 einfach den kompletten Humbug getwittert habe, was ich getan habe, habe ich aber später gelöscht, könnt ihr nicht mehr finden, dann hat das halt keine riesigen Wellen geschlagen, sondern war damals halt so ein kleines laues Lüftchen, wo irgendwie 27 Leute auf ihren Blogs widersprochen haben oder mal ein Facebook-Posting gekommen ist. Ne?
Aber ich glaube, dass das schon auch ein Phänomen unserer Zeit gerade ist, dass, also ich merke es natürlich schon auch, ich denke mir manchmal so, okay, ich bin auch irgendwie noch eine junge Frau, da wird irgendwie nochmal anders hingesehen und da, also die Gesellschaft entzaubert mich schon die ganze Zeit. Ich kann gar nicht, also es wird gar nicht bei mir jemand denken, gottesgleich schwebt sie durch die Lüfte, weil alle sofort sagen werden, ja, du denkst, oh, du bist die Coolste und das holt einen zurück. Aber glaubst du jetzt, wenn du heute, ich sag mal, so im Alter von Finn Kliman wärst, wäre dir das anders passiert? Weil ich würde schon, das finde ich irgendwie, weiß ich nicht, ich finde nämlich schon, dass du gewisse Sachen machst du nicht.
Ja, das ist vielleicht ein bisschen auch, hängt damit zusammen, welche Form von Gegenwind man aushalten will und aushalten kann. Es gibt eine Stelle im Spiegel-Interview von Finn Kliman, die so ein bisschen genau in diese Richtung zielt. Da fragt der Spiegel, befürchten Sie rechtliche Konsequenzen? Und Kliman antwortet, nein, ich habe mich abfeiern lassen. Das ist ein Fehler, aber ein Fehler auf der menschlichen Ebene. Und dieses sich abfeiern lassen, das muss man halt auch wollen. Und dafür muss man dann halt auch Sachen machen, wo man denkt, okay, das mache ich jetzt nicht für Geld, weil das habe ich ja genug, sondern das mache ich jetzt nur, um Applaus zu bekommen. Und ich mache ganz selten Sachen nur, um Applaus zu bekommen. Ich mache ganz häufig Sachen, weil ich denke, das ist richtig und gut und kriege manchmal dafür Applaus und manchmal dafür richtig mit Anlauf in die Fresse. Und ich glaube, das ist der Grund. Und das ist jetzt gar nicht meine total tolle charakterliche Eignung, sondern vielleicht ein bisschen eine andere Motivation. Aber wie ist es denn bei dir? Du machst ja auch manchmal einfach Sachen, weil du genau weißt, das Publikum möchte X und dann gibst du ihm, das habe ich bei dir beobachtet, ganz häufig so eine abgeänderte Version von X. Also so ein bisschen deine eigene Jule-Perspektive darauf. Also du gibst ganz selten, habe ich den Eindruck, 100% von dem, was das Publikum will, einfach genau so hin.
Ja, ich verstehe, was du meinst. Ich würde aber trotzdem sagen, dass ich, aktuell gerade zum Beispiel auf Twitter habe ich das Gefühl, es ist super schwer, gerade was zu sagen oder zu tun und einen Shot zu treffen. Ich glaube, es ist gerade einfach so, ich weiß nicht warum, vielleicht weil irgendwann entschieden hat, okay, das, was ich gerade mache, ist so nicht cool. Da waren vielleicht dann auch ein paar Sachen dabei, ein paar Gedanken dabei, die man nicht cool findet. Und plötzlich ist man auf so einer Liste, da sind muss ich leider sagen, viele Frauen drauf. Ich sehe auf Twitter so diese Daily, Menschen, die da gedisst werden, ist oft einfach so Screenshots Luisa Dellert, Screenshots Diana zu Löwen. Und ich kann mich zum Beispiel an so eine Situation erinnern, dass wir neulich, mein Insta ist eigentlich völlig frei von diesen ganzen Gedanken, von diesen schlechten Gedanken. Aber ich kann mich daran erinnern, dass wir irgendwo hingeflogen sind und ich meinte, ey, boah, wir sind durch die BER-Sicherheitskontrolle gekommen mit Kind und Schwanger und Baby. Und jeder, der irgendwie so mit Kind schon mal geflogen ist, weiß, das ist echt ein Hassel, da durchzukommen und dann tatsächlich im Flugzeug zu sitzen. Und dann habe ich auf Twitter nur so einen Tweet gesehen, wo jemand meinte, ja, oh, du bist als weiße Frau durch die Sicherheitskontrolle gekommen. Herzlichen Glückwunsch. Ja, ein Wunder. Und da dachte ich mir so,
3000 Likes auch dann gleich.
Ja, 3000 Likes, genau. Und da dachte ich mir dann so, ah, okay, cool, ich kann es gerade nicht richtig machen, ist egal. Ja. Weil das ist tatsächlich, also wenn du nach dem gehst, dann kannst du wirklich, egal was, und ich denke das die ganze Zeit auf meinen Insta-Stories mit und denke dann, okay, jetzt darf ich nicht den Salat posten, sonst sagen sie das, jetzt darf ich nicht posten das, was weiß ich, sonst sagen sie das. Und daran merkt man dann irgendwann, ach so, nee, das ist gerade das System, das gerade ein bisschen scheiße ist. Okay, dann Rückzug. Das ist, glaube ich, eine Öffentlichkeit, mit der man so ein bisschen klarkommen muss. Also ich meine, wir leben ein relativ öffentliches Leben. Fände ich jetzt komisch, da zu sagen, oh Mann, wir teilen alles auf Instagram und dann wird's alles auf Twitter zerrissen. Meine Güte, schade, dass es nicht geliebt wird. Ja. Trotzdem gibt es, finde ich, Zeiten, in denen das manchmal hart ist. Und ich finde auch, wenn wir über Shitstorms reden, da ist auch ein Element drin, dass, also ich meine, das sind ja jetzt bei mir keine Shitstorms, aber es ist halt so.
In die Richtung geht's schon. Also
ja, wenn, ja, ein kleiner Shitstorm oder so. Und da würde ich halt schon sagen, weiß ich nicht, ist es am Ende so, dass ich da jetzt wahnsinnig viel draus lerne, dass Leute mir sagen, dass ich einfach eine scheiß Person bin. Ich frage mich auch, was wollen die Leute? Wollen die, dass ich mich lösche, dass ich mich umbringe, dass ich nichts mehr sage, dass ich ganz anders bin? Ich frage mich, was so dieses, wenn man sich einfach nur über, jetzt trinkt sie einen Kaffee, oh mein Gott, das war ja klar.
Da ist ganz viel Projektion natürlich mit dabei, auch dass wir ein Paar sind, ein bekanntes Paar mit einer großen Reichweite. Reichweite wird von manchen Menschen einfach als Aggression wahrgenommen. Das ist tatsächlich so. Und ich glaube, die beste Erklärung hat ein Publizist, inzwischen leider verstorben, namens Robin Meyer-Lucht gefunden, schon im Jahr 2009. Ich kannte den auch persönlich. Und der hat damals den sogenannten Anti-Fan so als Konzept ins Spiel gebracht. Mhm. Der hat nämlich gesagt, es gibt Menschen, die sind mit der gleichen Hingabe komplett fixiert auf eine Person wie Fans, nur nicht mit Bewunderung, sondern mit Hass. Also mit Ablehnung. Und ich habe bei dir beobachtet, dass du, Finn Kliemann wahrscheinlich noch viel mehr, aber auch du eben, Anti-Fans hast. Das sind dann so Leute, da sieht man ganz genau, die haben tagelang zu dir recherchiert, die graben uralte Screenshots aus, die schauen sich irgendwelche YouTube-Filme von 2013 an und da bei Minute 37 finden sie eine Formulierung, die missverständlich ist und schmieren sie dir aufs Brot. Und diese Hingabe, diese Devotion, diese unglaubliche, oh, ich beschäftige mich ganz intensiv mit Jule. Das ist genau, was Anti-Fan bedeutet. Und ich glaube, dass es bei Finn Kliemann übrigens ganz ähnlich ist. Der hat auch eine ganze Vielzahl von Menschen, die ihn nicht mögen, die ihn hassen und die jetzt die Gelegenheit genutzt haben.
Genau, die ihn nicht mögen und hassen, egal ob er was auch in der breiten Masse falsch gemacht hat oder nicht, weil was ich schon sagen würde, das ist mir jetzt gerade zu viel Vergleich mit Finn Kliemann, Leute, ich habe kein Geld mit Masken verdient. nein, aber ich, also was ich verstehe und das hilft mir tatsächlich auch manchmal, da bist du abgeklärter als ich. Ich denke mir immer so, naja, aber vielleicht bin ich ja scheiße. Nee, und na ja, das ist was, du sagst dann in dem Moment, hä, du stehst gerade für irgendwas, die finden jetzt halt gerade weiße Frauen, die irgendwie durch die Sicherheitskontrolle kommen, dafür stehst du jetzt gerade. Es geht nicht darum, dass sie dich als Person scheiße finden, sondern es geht jetzt einfach darum, dass du gerade ein Bild, du stehst für etwas und dafür wirst du jetzt gerade gehatet. Get over it.
Genau.
Und ich merke aber, dass ich vielleicht, weil ich empathisch bin, vielleicht, weil ich da reflektiert bin, vielleicht, weil ich dünnhäutig bin, weiß ich nicht. Ich merke aber, dass ich ganz viel drüber nachdenke, über Kritik, weil ich mir immer denke, hey, da könnte ja auch was dahinter sein. Mhm. Vielleicht bin ich ja scheiße, vielleicht sind meine Gedanken ja doof, vielleicht habe ich da einen Fehler gemacht. Und da sind wir eigentlich auch schon in diesem Thema drin, dass ich total wichtig bei Shitstorms finde, und zwar, dass man mal drüber spricht, wann ist es berechtigte Kritik, die ja gut ist. Und was ich nämlich nicht mag an dem Wort Shitstorm, deswegen wehre ich mich, glaube ich, auch so dagegen zu sagen, ich hatte mal einen, weil Shitstorm für mich immer auch bedeutet, naja, die Leute konstruieren da irgendwas und ich armes Lämmchen kann ja gar nichts dafür. Und das finde ich eigentlich schade, gerade jetzt bei so einer Sache wie Finn Kliemann, weil man ja sagen muss, hey, da ist doch ganz viel dahinter, was super berechtigt ist und was auf jeden Fall auch aufgebracht werden muss. Und das passt eigentlich sehr, sehr gut zu einer Nachricht, die wir bekommen haben, und zwar von Charlotte. Und die hat geschrieben:
Im Fall von Finn Kliemann müsste man sich nur zurücklehnen, da die deutsche Rechtsprechung das schon regeln wird.
Aber in Fällen des Machtmissbrauchs, MeToo oder der Fall Luke, bei dem einfach schwer zu beweisen ist, dass man missbraucht wurde, obwohl es sehr wahrscheinlich passiert ist, da ist einfach das die einzige Möglichkeit, eher eine Verzweiflungstat. Das Blöde daran ist, dass sich der vermeintliche Täter nun als Opfer darstellen kann wegen dem Shitstorm. Somit hat er nicht das gebracht, was er bezwecken sollte. Sowohl Luke als auch Finn stellen sich nun als Opfer dar und das zieht wiederum Mitleid mit sich. Bei Finn Kliman muss man sich nicht um die Gerechtigkeit Sorgen machen, weil das juristisch geregelt werden kann. Aber was ist mit all den anderen Fällen, bei denen das nicht greift?
Also ich glaube, was wichtig ist, auch wenn ich Charlotte in gewissen Teilen recht geben würde und wirklich auch denke, es ist schwierig, dieses Wort Shitstorm ist total schwierig, weil sich Leute schnell dahinter verstecken können und sagen können, mir passiert hier gerade was, wo ich ja gar keine Kontrolle mehr drüber habe, habe ich ja gar nichts mit zu tun. Ich finde es schwierig, es ist nicht ein Shitstorm wie der andere. Man kann nicht irgendwie von Joyce Ilk, von Faisal Kawusi, von Luke Mockridge sprechen und sagen, das ist doch wie bei Finn Kliman. Ich finde, dafür ist es wirklich wichtig, da reinzugehen und sich die Details anzusehen. Aber wenn wir jetzt einfach bei diesem Finn-Beispiel bleiben, dann glaube ich, ist es schon eine Problematik, dass er sich so ein bisschen dahinter verstecken kann, zu sagen, mir passiert hier gerade ein Shitstorm, ich ziehe mich jetzt erstmal zurück und mache, I don't know, ein Sabbatical oder was auch immer.
Genau. Und das wäre jetzt vielleicht auch genau der richtige Zeitpunkt, um das so ein bisschen einzusortieren und ein bisschen dahinter zu schauen, was für Prinzipien sind eigentlich hier am Werk. Und das erste, muss man sagen, ist die Größe dieses Shitstorms, die kommt ziemlich sicher daher, dass Kliman einfach ein Prototyp ist. Das ist also ein Mensch, den man super leicht in eine Schublade einsortieren kann, der vielleicht sogar seine eigene Schublade ist. Der ist der klassische Weltrettungsdude. Und weil das so ist, ist er wie eine Projektionsfläche und alles, was man über Weltrettungsdudes nicht gut findet, kann man in diesen Shitstorm endlich reinbringen. Und das heißt nicht, dass er das nicht gemacht hätte und das heißt nicht, dass er unschuldig ist. Das heißt aber, dass er ganz viel von der Wut abbekommt, die sich bei manchen über Jahre, wenn nicht noch länger, angestaut hat.
Okay, wenn man das jetzt so ein bisschen überträgt auf jetzt beispielsweise gerade den aktuellen Shitstorm, den Christine Lambrecht gerade erfährt, die Verteidigungsministerin, die ihren Sohn mit dem Hubschrauber hat mitfliegen lassen. Dabei sei alles nach Recht und Gesetz gelaufen, aber trotzdem steht sie in dem Moment dann praktisch für die Ministerin, die mit öffentlichen Geldern bezahlt wird, mit unseren Steuern und jetzt darf der Sohn hier, der verwöhnte Sohn, der auch noch auf Instagram postet, dass er jetzt mit dem Hubschrauber rumgeflogen wird, da mitfliegen. Es geht am Ende nicht darum zu sagen, ach cool, wahrscheinlich gibt es auch Leute, die sagen, ach super, dass jetzt Christine Lambrecht mal auf dem Kanal ist, da habe ich eh noch ein, zwei Takes offen, aber viele sehen dann eher so dieses Bild der Ministerin in ihr, die irgendwie da Gelder veruntreut.
Genau, diese prototypische Herangehensweise an so einen Shitstorm, die macht den gleich sehr viel größer. Dazu kommt natürlich, dass, das hast du schon erwähnt, ganz viele Leute wirklich nur ein paar Halbsätze oder ein paar Halbzitate sehen und dann anfangen mitzupoltern. Und was bei Finn Kliman eher wahrscheinlich als bei Christine Lambrecht der Fall ist, das wirkt sehr oft vergrößernd für einen Shitstorm, wenn die Person selbst Fans hat. Denn in dem Moment, wo Menschen empört sind und auf jemanden rumhacken und dann sehen sie eine Gegenwehr, weil Fans sagen, nee, das stimmt gar nicht, ihr seid ja hier vorverurteilt, hört mal damit auf. In dem Moment wird der Shitstorm größer, weil es sich dann lohnt, daraus ein richtiges Scharmützel zu machen. In dem Moment haben die Leute, die Shitstormen, nämlich ein ganz konkretes Ziel, was auch reagiert. Die meisten Großen, die reagieren dann gar nicht auf Shitstorms und deswegen kann man nicht irgendwie über Tage, außer man ist Anti-Fan, irgendwie empört bleiben und immer weiterhacken. Aber wenn auf der anderen Seite jemand dagegen hält, dann entwickeln die einen richtigen Schlachteifer.
Ich erinnere mich an einen Tweet von Schwarz auf Twitter, der geschrieben hat, Meldung unter Finn Klimans Haus 500 Babyleichen entdeckt, Zitat Ende. Und dann hat er drunter geschrieben, Kliman-Fans, lasst ihn doch mal in Ruhe, als ob ihr noch nie Fehler gemacht habt. Hat er sicher nicht böse gemeint und er ist halt auch manchmal verpeilt. Cancel Culture. Ich warte erstmal, was Finn dazu sagt. Also es ist so ein bisschen überzeichnet, dieser vorauseilende Gehorsam dieser Fans, den ich ehrlich gesagt auch, Julia Becker hat auf Twitter auch ein Tweet gemacht, wo sie so ein bisschen prophezeit hat, wie das jetzt weitergeht und was Finn alles machen würde. Und ich glaube, dass man in so einem Moment so reagiert, nicht weil man nachtritt und sagt, ja, es liegt am Boden und ich trete, ich habe so Bock, nochmal drauf zu treten, sondern weil man sofort diese Dynamik merkt, es werden sehr bald sehr viele, auch große Menschen, auch irgendwie Prominente zu Hilfe kommen und sagen, es hat immer auch alles zwei Seiten und. Und dagegen versucht man natürlich so ein bisschen schon irgendwie mit Witzen, mit Tweets, mit Humor anzugehen, ja, weil man das verarbeiten muss, dass da eine, finde ich, und das verstehe ich auch total, große Ungerechtigkeit passiert, dass ein Mensch sich so verhält und Menschen ihm trotzdem sofort so zur Hilfe eilen, als wäre er so ein Heiliger, den man jetzt irgendwie unterstützen müsste.
Und gleichzeitig macht Schwarz hier etwas, was ein ziemlich sicheres Kennzeichen von Shitstorms ist. Wann ist ein Shitstorm wirklich ein Shitstorm? Eine Zeit lang war es ja zum Beispiel unter PolitikerInnen auch üblich, da hat jemand mal so ein bisschen ruppig nach der Uhrzeit gefragt und dann haben sie schon gesagt, Hilfe, ich bin in einem Shitstorm, rettet mich hier. Und in dem Kontext kann man genau, wie du es gesagt hast, auch muss man bemerken, ein Shitstorm ist auch deswegen problematisch, weil die Person, die was Schlechtes gemacht hat und einen Shitstorm abbekommt, die kann sofort so tun, als sei sie das Opfer und dann gibt's fast wie eine Täter-Opfer-Umkehr. Dann fühlt sich jemand, der eben noch betrogen hat, als das schlimme Opfer, weil er heftig beschimpft wird. Und das ist eine Mechanik, die du völlig zu Recht genannt hast. An der Stelle ist es, glaube ich, auch wichtig zu sagen, dass es ganz verschiedene Shitstorm-Arten gibt. Es gibt so Empörungsstürme als notwendige Kritik, die manchmal aber auch dramatisch übertrieben wird. Es gibt so den massenhaften Häme-Shitstorm mit so einem richtigen Vernichtungswillen. Es gibt so Fun-Shitstorms. Es gibt kalkulierte Marketing-Shitstorms. Das ist relativ häufig, dass Leute sagen, ich sage was ganz Schlimmes, das wird dann überall besprochen und dann wird mein Buch häufiger verkauft.
Haben wir ja zum Beispiel, ein sehr, sehr gutes Beispiel ist die Marketing-Kampagnen von True Fruits, die ja alle so ein bisschen in eine Shitstorm-Richtung gingen, die rassistisch waren, frauenfeindlich waren, menschenfeindlich waren.
Wo das absichtlich kalkuliert
war. Genau, auch in der Nachkommunikation, wo dann nicht sofort eine Entschuldigung, uns ist hier ein Fehler unterlaufen, was ja einfach sein kann, dass es auch passiert, dass man einen Fehler macht. Ja. Oft bei großen Werbekampagnen so, viel zu oft, finde ich auch manchmal. Ja. Aber tatsächlich gibt es dann eben auch so Firmen wie True Foods, wo man sagt, okay, es bietet sich an, dieses Getränk auch gerne nicht mehr zu kaufen, weil dahinter, also Menschenverachtung irgendwie als Marketingstrategie zu fahren, um Leute irgendwie so die letzte Emotion aus der Seele zu bringen, ist einfach kein gutes Konzept. Nee.
Und trotzdem glaube ich, dass es auch positive Shitstorms gibt. Der Begriff Shitstorm ist ja ein bisschen problematisch, auch deswegen, weil der sofort ganz negativ und so fäkal macht, was man an Empörung äußert. Aber ich glaube, dass Shitstorms auch eine Art Korrektiv sein können. Nämlich, dass eine große Masse von Menschen zeigt, so geht es nicht. Und dass dann das nicht nur für die Person gilt, die attackiert wird, sondern das findet ja in den sozialen Medien immer auch auf einer Bühne statt. Das heißt, alle anderen sehen, oh, wenn ich ein rassistisches Wort sage, dann kriege ich richtig auf die Nase. Das ist also ein Symbol, wo sozialer Druck entsteht, der so ein bisschen verhandelt, was darf man sagen, was darf man nicht sagen, zumindest was darf man sagen und es gibt keine Konsequenzen, was darf man nicht sagen und es gibt Konsequenzen und dürfen hier nicht in einem gesetzlichen Sinn, sondern dürfen halt immer in so einem Sinn, dass natürlich gesellschaftliche Konventionen da sind.
Ja, aber weißt du, was mich stört, ist so ein bisschen, dass und das schwappt jetzt so ein bisschen in unsere Toxic Wokeness-Folge rein, dass da eine Fehlerkultur ist in Shitstorms, die ich, also das, was Finn Kliemann jetzt gemacht hat, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man das einmal wirklich abstrahiert von den Dingen, die es vielleicht sonst so mal ein Fehler einer, meine falsch kommunizierte Kampagne oder so. Finn Kliemann hat hier, zumindest das, was im Raum steht, ist so hart, dass er ja sogar juristische Konsequenzen fürchten muss. Und an dem Punkt würde ich eben sagen, okay, das hat für mich eine andere Qualität, als wenn ein Politiker, eine Politikerin zum Beispiel, so klassisches Beispiel, Fehlformulierung, dass jemand was gesagt hat, was er eigentlich nicht so gemeint hat oder was sie nicht so gemeint hat und das nochmal revidieren will. Und auch so entstehen schon Shitstorms, bei denen ich eine Unermüdlichkeit, eine Gründlichkeit der Menschen in ihrem Hass sehe, die mir Angst macht, die ich unerbittlich
finde. Und welchen Teil dieser Unerbittlichkeit findest du am schlimmsten oder problematisch?
Ich glaube, dass diese Fehlerkultur, dass es nicht richtig damit umgegangen wird. Dass es so ein bisschen, diese Menschen machen einen Fehler, stellen sich hin, hauen selbst mal raus und sagen, hey, sorry, hier ist mir ein Fehler unterlaufen, kann passieren. Und die Leute sind so, wieso hast du das aber überhaupt gemacht? Oh mein Gott. Und es wird so, es ist so in so einem Ton wird gesprochen, wo ich denke, diese Person kann es nicht mehr richtig machen. Das Einzige, was die Person jetzt machen kann, ist den Laptop zuzumachen oder das Handy wegzulegen und Urlaub zu machen für 2 Wochen. Und ich glaube, dass das manchmal in falschen Situationen gemacht wird, wo man eigentlich Zeit nehmen sollte, das zu reflektieren. Aber in manchen Situationen geht es mir persönlich so, dass ich mir denke, ich halte nichts von Shitstorms, wie sie gerade ablaufen. Das funktioniert für mich gerade nicht, weil der Mechanismus dahinter nicht einer ist, von dem ich denke, ach super, jetzt hat es die Person eingesehen, wir haben alle dazugelernt und wir sind auch hier wieder bei der Fehlerkultur, jetzt ist alles gut, sondern es geht für mich in eine Richtung, bei der ich mir wirklich große Sorgen mache. Und vielleicht muss man das hier dazu sagen, Nisse, ein Rapper, Künstler, Musiker, Songwriter, der auch sehr viel mit Finn Kliman zusammengearbeitet hat, hat dazu eine Insta-Story gemacht mit Gedanken, die ich sehr richtig fand. Und ich finde es auch da schade, dass es Leute gibt, die sagen, ja, aber es war ja klar, der muss ihm mal jetzt zur Hilfe eilen und so. Ja. Ja, das kann sein, dass es die falsche Motivation ist, aber die Gedanken können deswegen trotzdem richtig sein. Und ich fand die Worte sehr, sehr gut. Und zwar hat er geschrieben, ich möchte lieber in einer Welt leben, in der jemand einen Fehler macht, sich dafür entschuldigt und es dann wieder gut machen kann, als in einer Welt, in der mich Sweatshops, Sneaker tragende und ins Mobiltelefon aus China tippende Internetrichter in der Kommentarspalte ohne Kontext verurteilen, mir sagen, was richtig und was falsch ist, dass nur noch Ja und Nein und Schwarz und Weiß gibt, mich für immer abschreiben. Das Leben bedeutet Fehler machen, erkennen oder darauf hingewiesen werden, entschuldigen und danach besser machen. Die Mobiltelefone aus China und die Sneaker, die wir tragen, sind so entstanden. Genau wie eure und meine gesamte Existenz. Try and error.
Ja, ich sehe das total und ich merke auch, du hast einen wichtigen Punkt, was Fehlerkultur angeht. In dem Kontext muss ich auch sagen, manches fand ich bei diesem wirklich gut geschriebenen Stück von Jan schon sehr inszenatorisch zugespitzt. Das heißt, einzelne Nachrichten so rauszunehmen, also ich glaube, wenn man unsere Nachrichten, unsere Privatnachrichten irgendwann, jemand, der uns Böses will, die findet, der oder die könnte ohne Probleme uns hier ins frühe Grab bringen, aus dem Kontext rausgezogen. Und das muss man natürlich sehen, dass Finn Kliman unendlich viel mehr geschrieben hat. Vielleicht hat er zwei Sätze später geschrieben, ey du, das war jetzt aber echt doof, was ich da gerade gesagt habe. Und unwahrscheinlich mag es sein, aber das nochmal anders oder dass eine scherzhafte Atmosphäre war. Ja, wir haben eine Vielzahl von Beispielen und das kennt auch jeder, das weiß auch jeder, wo private Nachrichten irgendwie, wenn man die isoliert betrachten würde, extrem falsch verstanden werden können. Und ich glaube,
ich finde es ganz interessant, ich würde da gerne kurz reingehen, weil in letzter Zeit beobachten wir häufiger, dass dieses Tool der Privatnachricht in einem öffentlichen Raum stattfindet.
Ja.
Und ich kann mich an keine Ausnahme erinnern, dass ich das irgendwie adäquat finde, weil ich immer finde, ein Gespräch unter zwei, ein Gespräch unter Freunden, unter, weiß ich jetzt nicht, ArbeitskollegInnen, ist immer schwierig, aus dem Kontext heraus als Beweismittel in einem Fall zu nehmen und zu sagen, ja, da hat er schon das und das gesagt. Fand ich, hat das Stück für mich auch schwächer gemacht, weil ich mir dachte, da ist ja genug da, was man auch wirklich so sehen kann. Und ich weiß, sie haben es so ein bisschen untermauert, einfach nur um zu sagen, na, der wusste ja davon und hier ist der E-Mail-Kontakt dazu. Aber gerade diese große Triggerzeile, Krise kann auch geil sein.
Genau. Das ist so aus dem Zusammenhang gerissen und natürlich ist das total zugespitzt und boulevardesk hier an der Stelle, halte ich aber auch für falsch. Ja, also ich glaube, das ist in 99,9% der Fälle nicht richtig, private Nachrichten zwischen zwei Leuten auf diese Weise so groß zu ziehen. Betreffen die nur Geschäftliches? Ja? Oder
ja.
Ist das quasi so ein, hier, ich gestehe den Mord oder so, klar, kein Problem. Aber genau solche juicy Details so privat rauszuziehen, halte ich für falsch und für eklig. Ich glaube auch, dass da in diese Richtung eine ungute Entwicklung unterwegs ist. Wir haben das bei den Unternehmen gesehen, die jetzt mit Finn Kliman die Zusammenarbeit aufgekündigt haben. Dann ist nämlich noch, bevor irgendwas tiefer bewiesen ist, das ganze Thema eine total heiße Kartoffel. Niemand möchte irgendwie in diesen Shitstorm geraten. Und da beweisen aus meiner Sicht teilweise langjährig zusammenarbeitende Unternehmen, das betrifft jetzt nicht nur Finn Kliman, sondern das ist bei ganz vielen InfluencerInnen so, Unternehmen, die schon ewig mit Leuten zusammenarbeiten, sind dann fast komplett rückgratlos, ganz mutlos und reagieren super schnell, ohne da ins Detail zu gehen, möchten um Gottes Willen nicht dabei sein und sofort wie eine heiße Kartoffel fallen lassen. Und das finde ich auch ziemlich schwierig, um nicht zu sagen eklig. Ja, das erinnert mich an dieses uralte historische Element von Julius Caesar, nämlich als Caesars damalige Frau Pompeia im alten Rom verdächtigt wurde, ihn betrogen zu haben. Und es ist super schnell klar geworden, dass diese Gerüchte einfach falsch waren. Caesar hat sich aber trotzdem scheiden lassen und hat dazu gesagt, die Frau des Caesar darf noch nicht einmal in den Verdacht geraten. Und unabhängig davon, dass das natürlich einfach eine hardcore frauenfeindliche Ebene hat, ist es auch vollkommen klar, wenn man noch nicht mal in den Verdacht geraten kann, darf etwas falsch gemacht zu haben, dann ist was sehr, sehr ungut. Und natürlich ist das verbunden mit so einer Inszenierung, wie die Jan Böhmermann zweifellos gemacht hat, echt eine ganz schön problematische Ebene. Eine Shitstorm-Garantie. Ich bin da wirklich sehr skeptisch.
Ja, total. Und ich würde sogar hier mit reingehen und sagen, ich finde, dass dieser Grund, für den laut Jan Böhmermann die Menschen Finn Kliemann jetzt nicht mehr mögen sollen, also ist jetzt sehr überspitzt ausgedrückt, für den Grund folgen Jan Böhmermann blind die Menschen. Also ich finde es schon ein bisschen komisch zu sagen, okay, das ist natürlich völlig berechtigt in einem Land, in dem es irgendwie Reichsbürger gibt, ist es ein fragwürdiges Konzept, irgendwie ein Klimasland auszurufen, wo man irgendwie eigene Pässe bekommt. Ich meine,
aber ganz ehrlich, ist davon Reichsbürgern 10 Millionen Kilometer entfernt eigentlich.
Also ja, das kann man ja nicht ich verstehe aber trotzdem, dass dieses Spielerische, wie ihr könnt hier euren eigenen Pass ausfüllen, das war damals schon so ein Ding, man konnte dann auf der Seite diesen eigenen Pass beantragen und so ein bisschen dieses, was da drin passiert, bleibt da drin. Und ich hatte so komische Sekten-Vibes, weil ich das komisch finde, zu sagen, wir arbeiten hier alle umsonst mit und ihr habt doch alle dann eine gute Zeit. Ich verstehe total, dass da eine berechtigte Kritik dahinter ist, hinter diesem ganzen, boah, dass da ein Witz liegt, verstehe ich auch. Ich würde aber halt sagen, ja, aber genau aus dem Grund, den ihr jetzt so lustig findet bei Finn Kliemann, dass ihm irgendwie alle Leute blind nachgerannt sind und ihm irgendwie sich Sachen von ihm haben tätowieren lassen und so, weil sie ihn so abgekultet haben. Der Grund, der ist ja nur, weil ihr jetzt eine Sendung von Jan Böhmermann gesehen habt und ihr dem so ein bisschen blind hinterher rennt. Ja. Natürlich ist jetzt Jan Böhmermann jemand, wo ich sagen würde, okay, dem kann man auch blinder hinterher rennen, weil der einfach in der Vergangenheit bewiesen hat, dass er sehr viele Stücke gemacht hat, die einfach sehr investigativ sind. Trotzdem würde ich sagen, jemandem blind hinterher zu rennen, bietet sich in einer Demokratie
fast keinem Fall an.
Grundsätzlich nicht an.
Also hinterherrennen ist sowieso manchmal schwierig, geht aber, wenn man es nicht blind tut. Und es ist, glaube ich, auch wichtig, hier die Rolle von Jan Böhmermann so ein bisschen zu beleuchten. Und wir haben dazu eine Sprachnachricht bekommen von Mirna Funk, einer jüdischen Publizistin, die ich sehr schätze. Du magst die auch total gerne. Und die ist bekannt dafür, dass sie Dinge ziemlich offen, ziemlich radikal auf den Punkt bringen kann. Aber eben auf den Punkt bringen.
Hören wir mal rein.
Es gibt hier eine ziemlich abartige Obsession, anderen beim Fall zuzuschauen und darüber hinaus jeden und alles Mögliche zu einem Feind zu machen, meistens sogar ein Systemfeind. Ich muss sagen, was da mit Finn passiert, empfinde ich als schrecklich deutsch. Wir haben also den moralisch überlegenen Böhmermann, der es sich ja schon seit Jahren zur Kommunikationsstrategie gemacht hat, immer wieder einen Feind sozusagen sich herauszunehmen aus der Gesellschaft und diesen Feind dann seiner gröhlenden Meute vor die Füße zu werfen, so ein bisschen wie so Knochen. Und für mich ist das eigentlich nichts weiter als goebbelsche Demagogik. Damit will ich an dieser Stelle selbstverständlich nicht Böhmermann mit einem Nazi vergleichen, sondern es geht um Strategien, es geht um Kommunikationsstrategien und es geht um eine demagogische Strategie, auf der es eben immer einen Agitator gibt, einen Feind und eine Meute. Und die agieren in einem Dreiklang miteinander, wobei sozusagen der Feind relativ wenig Einfluss auf das hat, was der Agitator der Meute erzählt. Und die Meute reflektiert überhaupt nicht, dass sie vom Agitator manipuliert wird, sondern springt sozusagen auf diese relativ unfleischigen Knochen sofort an, schreit so laut, dass sich der Meute noch mehr anschließen und der Agitator fühlt sich wohl und bestätigt. Und diese Strategie, muss ich ganz ehrlich sagen, ist mir zu einfach, ist mir auch zu simpel. Mir ist auch nicht ganz klar, warum die niemand durchschaut. Also vor allem, dass die Meute diese Strategie nicht durchschaut, sondern sich so manipulieren lässt von diesem Agitator. Unangenehm, ganz unangenehm und eklig.
Also einen wuchtigen Klotz hat Mirna dahingestellt. Richtig gut, natürlich kontrovers, definitiv. Aber allein schon diesen Böhmer-Mob, ja, diesen Böhmermann-Mob mit ins Gespräch zu bringen, also die nennt das Meute, wo Jan relativ deutlich damit kalkuliert, dass das, was er ins Netz stellt, was er da in der Sendung macht, dass das so einen verlängerten Exekutivarm bekommt, dass die Leute dann über Finn Kliemann rüberfallen, also über ihn hereinfallen. Das finde ich sehr klug beobachtet.
Also ich tue mich ein bisschen schwer damit, weil ich zum einen schon denke, die mühsige Aufgabe von einem Investigativjournalisten wie Jan das ist, ist es natürlich, Sachen rauszubringen und sich immer, wenn er was rausbringt, anzuhören, ja, was hast du denn gemacht? Du bist ja auch nicht toll. Ja,
die Buhmann-Rolle.
Und, genau, und die Buhmann-Rolle. Und ich kenne kaum jemanden, der die mit so viel Würde trägt wie Jan,
ja.
Weil ich tatsächlich, es hat er auch in der letzten Podcast-Folge so ein bisschen erzählt, dass er irgendwie eigentlich, sollte er doch die Person sein, die irgendwie so auf Leute zugeht und die so outcallt. Und er sagt aber, egal wo er hingeht, ihm passiert das immer wieder, dass Leute zu ihm hinkommen und sagen, dich finde ich doch eh schon scheiße oder ich wollte doch eh schon mal dir sagen, dass du irgendwie ein Arschloch bist oder so. Und das ist natürlich eine sehr undankbare Rolle, die man leider hat, wenn man sich dazu entschieden hat, der Überbringer schlechter Nachrichten zu sein, weil die Leute auch das nicht hinbekommen, diese Abstraktionsfähigkeit.
Ja, da würde ich aber gerne dir widersprechen, so ein bisschen im Mirna-Funkschen Sinn, weil er ist ja nicht nur der Überbringer schlechter Nachrichten, Investigativjournalist, sondern er ist auch der Präsentator, der mit einer größeren Portion Häme und Sarkasmus die Häme und den Sarkasmus in diesen ganzen Leuten draußen triggert.
Ich weiß, was du meinst. Ich finde aber, dass, und da ist halt Jan Böhmermann dann auch für mich schon noch ein Entertainer, ich würde schon sagen, der ist ein Inszenierer und der weiß, dass sowas inszeniert werden muss, weil die Leute sonst nicht hinsehen. Es gibt ganz viele Ungerechtigkeiten, die viel größer sind als das, was Finn Kliman da gemacht hat, die leider einfach schlecht vorgetragen werden in unserer Gesellschaft und deswegen kein Gehör finden. Und ich glaube, dass so wie das Jan Böhmermann macht, also ich würde am liebsten gerne, dass er eine Stelle aufmacht und Leute ihm die Sachen dahin geben, weil was ich schon sagen würde, ist, er schafft Gehör für Dinge auf eine Weise, die so exorbitant ist, dass man sogar bei einem Finn Kliman, und da bin ich total bei Mirna Funk, sagen kann, das ist doch hier way too much. Das ist doch viel zu viel für das, was gerade passiert ist. Weil das ist schlimm, was er gemacht hat. Aber ist es so schlimm, dass man irgendwie das Gefühl hat, okay, der könnte sich im Worst Case irgendwie umbringen? Das geht ja gar nicht. Also da muss ich schon sagen, da verstehe ich diesen Punkt. Aber ich finde, diese Bühne zu nutzen und zu sagen, ich mache diese Bühne auf und diese Bühne ist ein Raum, in dem ich das präsentiere, was ich gefunden habe und diese Präsentation überlasst ihr mir. Diese Hoheit verstehe ich, dass das passiert.
Ist ein Shitstorm aus deiner Sicht berechtigter, wenn er von Jan Böhmermann angeschoben wird?
Berechtigter weiß ich nicht. Ich weiß, dass Jan ordentlich und sauber arbeitet und deswegen glaube ich, dass zu meinen, dass ich verstehen kann, zumindest warum die Leute ihm vielleicht versucht sind, blinder hinterher zu rennen. Was ich aber schon sagen würde, ist, wenn mir was wichtig wäre, dann würde ich damit wahrscheinlich eher zu Jan als zu, ich sage jetzt mal, einem anderen Entertainer in Deutschland gehen oder Late-Night-Moderator, weil ich finde, dass Jan das in der Gründlichkeit vorträgt, die in Deutschland relativ einmalig ist, wie er das vorträgt.
Und diese schon, das hat Mirna auch gesagt, dieses moralisch relativ hohe Ross, auf dem er sitzt, siehst du das irgendwie problematisch?
Ich glaube, nur weil ich sage, dass er geeignet ist, das sehr gut zu machen, heißt es ja nicht, dass ich ihm jetzt deswegen blind hinterherrenne. Ich glaube, das Problem ist dieses blind hinterherrennen, dass also Mirna, glaube ich, auch sieht diese Meute vor allem als Problem. Wieso checkt die Meute das nicht? Wieso geht man da nicht differenzierter drauf ein? Wieso folgt man ihm so blind und zündet die Fackeln an? Weil, dass da jemand steht und Galionsfigur ist, finde ich gar nicht schlimm. Ich glaube, dass es in der Gesellschaft solche Figuren braucht. Und ich finde es auch gut, dass Jan das macht. Ich glaube aber schon, dass die Art, wie das angenommen wird, wie das verpackt wird, dass Jan Böhmermann fast irgendwie eine vierte Gewalt ist und so, ich meine, diese ganzen Videos, das verarscht er ja selbst so ein bisschen so mit seinen Polizisten, so ein Videos, wo er so ein bisschen Legislative, Judikative und Exekutive so mit reingenommen hat, aufgenommen hat, dass aber Jan Böhmermann inzwischen selbst ein bisschen zu einer Gewalt in Deutschland geworden ist, das finde ich schon hochproblematisch und ich finde, das kann man kritisieren, auch wenn man sagt, er macht es so unfassbar gut, deswegen ist er ja auch diese Gewalt geworden, trotzdem ist diese Gewalt natürlich, von der geht eine Gefahr aus. Wie bewertest du das denn?
Ich sehe zwei schwierige Ebenen. Das eine ist, dass ich Jan Böhmermann in verschiedenen Diskussionen jetzt als nicht besonders zugänglich gegenüber Argumenten erlebt habe. Ich erinnere mich an eine Diskussion mit Markus Lanz und Giovanni Di Lorenzo, wo er so ein bisschen die moralische Instanz geben wollte. Ist aus meiner Sicht schon deswegen missglückt, weil er bestimmte Worte gar nicht so benutzt hat, wie die alle anderen benutzt hätten. Also beziehungsweise, wie sie eigentlich so definitorisch zu benutzen wären. False Balance zum Beispiel, da war er aus meiner Sicht ein bisschen neben der Spur. Was genau das wie, zu welchem Zeitpunkt bedeutet. Und diese moralische Instanz, da finde ich ihn manchmal übers Ziel hinausschießend, vorsichtig gesagt, auch wenn ich schätze, was er macht, aber ich glaube, die Kritik muss er sich einfach auch anhören oder sagen lassen. Das ist das eine. Und das zweite ist aber auf einer Metaebene nochmal, ist es so, und das ist eine problematische Fragestellung, die können wir auch gar nicht beantworten jetzt, aber ist es eigentlich so, dass man die Ergebnisse von Investigativjournalismus heute so krass inszenieren muss, wie Jan Böhmermann das tut, überhaupt eine Chance haben durchzukommen. Und das, wenn das so wäre, wenn man Jan Böhmermann sein muss, die Reichweite haben muss und die GagwriterInnen haben muss, die so gut sind, dass es erst so explodiert, was heißt es denn für die vielen InvestigativjournalistInnen in Deutschland, die super gut sind und super recherchieren können, aber eben nicht diese Instrumente haben? Das ist eigentlich der Punkt, der mir mit am meisten Sorgen hat. Der hat jetzt gar nicht mehr so viel wie mit Shitstorm zu tun, aber eigentlich kann man fragen, braucht eine Investigativredaktion eine eigene Shitstorm-Abteilung?
Zu dieser Frage passt eigentlich auch sehr gut anschließend die Frage, die uns Mara mit ihrer Nachricht so ein bisschen geschickt hat. Vielen Dank dafür. Und zwar hat sie geschrieben:
Ich denke, das Ergebnis eines Shitstorms ist am Ende einfach nur Unterwerfung des Beschuldigten aufgrund des immensen sozialen Drucks und weniger ein nachhaltiges soziales Instrument, das wirklich Veränderung hervorbringt.
Es stimmt nämlich total, was du gerade sagst. Es kommen hier viel größere Fragen auf und ich glaube, das ist auch dieses Problem, was dann auch viele Leute mit Shitstorms haben. Ich habe auch viele Nachrichten von euch bekommen, dass ihr sagt, ihr haltet nichts von Shitstorms. Ihr findet es schrecklich, was gerade passiert. Nicht, weil es um Finn Kliman geht, sondern weil man sieht, hier wird mit einem Menschen umgegangen auf eine Weise, wo man sich ja auch fragen muss, wollen wir so als Gesellschaft zu Menschen sein und zu unseren Mitmenschen
Jeder
sein?
Jeder Shitstorm ist ja auch immer ein Symbol. Wie darf man öffentlich mit Menschen umgehen, wenn eine bestimmte Situation XY geschehen ist?
Und das, was Nisse gerade in seinem Text gesagt hat, nämlich, ich hätte gerne eine Gesellschaft, in der man irgendwie mit Fehlern zurechtkommt, ist für mich jetzt schon die große Frage, was soll Finn Kliman jetzt machen? Also ja, er hat obvious Fehler gemacht und ja, er wird sogar wahrscheinlich Konsequenzen dafür auch juristisch-rechtlich bekommen. Trotzdem wüsste ich, was ich ihm raten sollte als Person, die mit Shitstorms Erfahrung hat. Das ist aber tatsächlich was ihm auch jede Medienagentur inzwischen raten kann. Und das ist so ein bisschen, da sehe ich halt so dieses Ekelige drin, weil er hat ja wirklich was falsch gemacht wahrscheinlich. Und jetzt wird er von Menschen beraten, die sagen, du bist jetzt erstmal 2 Monate still, dann fängst du an irgendwie zu sagen, hey, ich bin gerade hier in der Recovery-Phase, ich mache irgendwie Therapie und so. Und dann wirst du irgendwann ein Statement raushauen, dass du dich verändert und verbessert hast und dass du jetzt die Welt mit einem ganz anderen Blick siehst und jetzt wirklich irgendwie purpose-driven deine Arbeit machen willst und dass sich das eigentlich erst, diese großen Einschnitte einen erst dazu bringen, dass man dankbar für seine Lebenszeit ist, bla bla bla. Das kann man alles, ich kann jetzt 100 solcher Nachrichten texten. Das Problem ist, dass wir ja wollen, oder ich glaube, das wollen auch diese Menschen, die so auf ihn losgehen, dass er sich ändert und dass er das einsieht und dass er wirklich sieht, dass da was falsch gelaufen ist. Und da ist für mich schon die Frage, die Mara aufmacht, wichtig, und zwar: Ist es ein nachhaltiges soziales Instrument, das Veränderungen hervorbringt?
Jule, wie müssten Shitstorms aussehen, damit sie nachhaltig werden?
Also was finde ich wichtig ist, wenn wir auf diese Meute gehen, die Mörder gerade so fast schon romantisch beschrieben hat, also da ist ja wirklich eine Schwere in ihren Worten drin gewesen, die aber, finde ich, total wichtig ist, um die Schwere der Situation auch zu schildern. Diese Meute müsste sich verändern und da sehe ich eigentlich das größte Problem. Man hat so ein bisschen erlernt und da sind wir wieder bei Social Media. Wir reden jetzt vor allem über Shitstorms via Social Media und nicht irgendwie so, ich komme vom Dorf, da gab es auch Shitstorms, die sahen anders aus, waren auch nicht lustig, aber haben ganz anders funktioniert. Trotzdem würde ich sagen, dieser Internet-Shitstorm ist halt einer, bei dem die Menschen dafür belohnt werden, andere Menschen vorzuführen, sich zu ergötzen an irgendwie falschen Tatsachen, die immer weiter hochzuspinnen, das nochmal irgendwie auf einer nächsten Eskalationsstufe eskalieren zu lassen. Und das sind alles so Momente, wo ich mir denke, natürlich reagieren die Leute so, natürlich agieren die so in einem Shitstorm, weil sie werden ja belohnt dafür. Das ganze System ist dafür aufgebaut, dass sie genau so handeln. Und da ist natürlich dann schon die Frage, wieder Henne oder Ei, muss man da ansetzen, wo die Menschen irgendwie was ändern können? Also sagt man, ihr müsst euch ändern, wir müssen uns alle ändern, wir dürfen da nicht drauf eingehen, wir müssen uns die Witze verkneifen, wir müssen so und so sein? Oder muss man sagen, okay, weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt irgendwie so die Golden Times of Twitter sind, weil ich meine, Twitter ist schon, finde ich, das toxischste Medium an dieser Stelle.
Ja. Ob Elon man jetzt sagt, Musk wird das alles
genau,
in Ordnung bringen.
Wird das alles besser mit Elon Musk? Das ist die andere Frage, aber ich glaube, bei Twitter anzusetzen und zu sagen, okay, gibt es Mechanismen, wie man das unterbinden kann? Da würde ich schon sagen, ja, muss es irgendwie geben, weil auf Instagram ist es nicht so wie auf Twitter. Auf Instagram gibt es sehr viele Mechanismen, wie man sich selbst, andere und die öffentliche Meinung über einen schützen kann. Natürlich kann man dann auch wieder sagen, okay, ist das vielleicht der Ort dann aber auch, wo Kritik dann nicht mehr so angebracht ist, weil das ist auf Instagram, finde ich, schon auch so, dass durch dieses Kommentare löschen kannst du ja auch wirklich so ein bisschen bestimmen, wie das Bild über dich so gezeichnet wird. Und Finn Kliman könnte jetzt theoretisch da alles stehen lassen und in 5 Monaten alles löschen und in 10 Jahren würde man nichts mehr richtig dazu finden, was halt, also wahrscheinlich über ihn jetzt schon noch, aber zumindest diese Kommentare wären alle weg. Trotzdem würde ich sagen, dass es wichtig ist, nicht nur im Kleinen, sondern auch im Großen das anzugehen.
Lass uns jetzt mal so als Schlussakkord überlegen, nicht nur was können Lösungsansätze sein, sondern auch so ein bisschen Ausblick, wie es weitergehen kann. Und da wäre mein Ansatz, was kann man eigentlich gegen Shitstorms machen? Und man kann, glaube ich, tatsächlich was gegen Shitstorms machen. Wenn man selbst mittendrin ist, ist es, glaube ich, wichtig, erstmal offline zu gehen und nicht auf alles zu reagieren. Zu begreifen, dass was da jetzt gerade passiert, das passiert weitestgehend auch ohne den eigenen Einfluss. So zwei Schritte zurückzutreten. Das ist auch deswegen wichtig, weil man sogar dann davon getroffen werden kann, wenn man glaubt, dass man das aushalten kann. Also es ist so, dass der stete Tropfen den Stein höhlt. Und wenn der tausendste Tweet kommt, der tausendste Insta-Kommentar, dann fängt das irgendwann an einem zu nagen.
Das finde ich aber, würde ich dir gerne so in Teilen zumindest widersprechen, weil ich auch schon die Erfahrung gemacht habe, dass wenn irgendwas aufkommt und man merkt, okay, das nimmt jetzt gerade eine Eigendynamik an, dann kann man in gewisser Hinsicht das schon auch nochmal drehen und wenden und nochmal mit Leuten sprechen und sagen, hey, hier ist gerade einer too much oder hier ist die Erklärung dazu, vielleicht verstehst du es jetzt ein bisschen besser.
Ja.
Da gibt es auch wieder diese Unterscheidung zwischen Leuten, die es einfach böse meinen und die halt sagen, okay, egal was du jetzt sagst, ich finde dich halt so oder so scheiße, und den Leuten, die sagen, gut, dass du es mir gesagt hast, sorry, wollte da nicht auf den Zug mit aufspringen.
Da kann man so in Anlehnung an, ich glaube, Kurt Tucholsky sagen, den Schneeball kannst du noch zertreten, eine Lawine kannst du nicht mehr aufhalten. Und in dem Moment, wo der Shitstorm schon eine Lawine geworden ist, da hilft tatsächlich nur noch erstmal so ein bisschen Distanz, weil es auch, wie gesagt, wirklich belastet. Aber du hast vollkommen recht, wenn es gerade so anfängt, kann man noch versuchen, sehr vorsichtig, manchmal auch gar nicht mehr selbst, aber kann man noch versuchen, das so ein bisschen zurechtzurücken.
Dazu passt total gut. Ich habe vor ein paar Tagen ein Bertolt Brecht Zitat gelesen, der schrieb, wer A sagt, muss nicht B sagen. Er kann auch erkennen, dass A falsch war.
Ja.
Und das ist total, das finde ich total gut, auch weil wir dann wegkommen von diesem Shitstorm-Gedanken hin zu berechtigter Kritik, zu sagen, man kann auch einfach mal Scheiße bauen und man kann auch einfach mal was Falsches sagen und dann nicht sofort kommen und sagen, hier ist nochmal ein Statement und jetzt mache ich irgendwie ironisch Scherze drüber, was ich gesagt habe, und am Ende wird das alles noch unter dem Deckmantel der Satire verpackt, sondern einfach zu sagen, ich checke gerade, dass ich einen Fehler gemacht habe und ich gehe jetzt erstmal offline, weil das war falsch, was ich da gemacht habe. Ende.
Dann wäre es zu überlegen, muss man so ein bisschen diese emotionalen Shitstorm-Schwaden trennen von dem Kern? Sind da berechtigte oder wenigstens halbberechtigte oder berechtigt scheinende Vorwürfe, mit denen man sich beschäftigen muss, auch wenn die wirklich arschlochhaft vorgetragen sind, mit viel Häme, mit viel Sarkasmus, mit viel Beschimpfung? Und wenn das so ist, dann ist es besser, wenn man Fehler zugibt und versucht, besonnen zu reagieren. Aber weil Shitstorms auch immer mit Inszenierung zu tun haben, wäre es auch wichtig, dass man eine Gegeninszenierung hat. Das heißt nicht, dass man anfangen muss zu lügen. Aber das heißt zum Beispiel, dass wenn man sagt, okay, ich habe hier einen Fehler gemacht, ich muss mir das ja nochmal genau anschauen, aber es kann gut sein, dass ich hier richtig nicht nur einen Fehler gemacht habe, sondern einfach mich falsch entschieden habe, dass ich irgendwie da ein Arschloch war oder was auch immer. Das hängt sehr vom Fehler ab, oder ich habe eine falsche Formulierung gewählt. Man darf sich nicht in den Staub werfen. Dann gibt es Menschen, die fangen an, erst recht zu hacken, wie so eine Krähe, die eine Ratte auf der Straße, die schon tot ist, ordentlich hackt. Aber ich glaube, dass wenn man versucht, souverän, man zerknirscht, aber souverän den Fehler zuzugeben, besonnen zu sein, auch einzusehen, warum ist das entstanden, dann kann man es schaffen, einen Shitstorm vielleicht nicht komplett zu drehen, aber doch zumindest so hinzubekommen, dass er nicht katastrophal endet.
Trotzdem, was ich auch noch als Tipp geben kann, einfach weil ich schon finde, das sind alles Sachen, du hast mir das auch schon tausendmal gesagt und bei mir kommt es manchmal auch nicht an und es trifft mich mehr, als ich das eigentlich gerne hätte, und man bekommt dann gesagt, steh doch drüber, und man steht aber nicht drüber, sondern man tut so, als würde man drüber stehen, dann geht die Türe zu und man fängt trotzdem an zu weinen und man kann nicht mehr. Und ich finde, was auch da total hilft, ist tatsächlich Therapie, wenn ihr einen Platz bekommt oder mit Leuten drüber reden, auch in eurem Umfeld. Also sich das einfach ein bisschen, diesen ganzen, diese Ungerechtigkeit, die vielleicht von eurer Seite kam, aber dann auch von anderen Seiten kommt, deren Raum zu geben und darüber zu sprechen. Das ist wichtig, weil ich glaube, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der oft irgendwie so gesagt wird, es ist doch nur Social Media, steht doch einfach drüber, es ist doch alles Krönchen richten und weiterlaufen und lauter so ein Quatsch, wo ich mir denke, das ist für mich auch wieder so ein nicht anerkennen, dass Emotionen da sind, die heftig sein können, egal ob man einen Fehler gemacht hat oder nicht. Und
im Alltag von eher nicht prominenten Menschen ist die Grenze zwischen so klassischem Mobbing, Cybermobbing und Shitstorms auch gar nicht so leicht zu erkennen. Wir reden hier von Shitstorms, wo auf einmal irgendwelche Empörten auf einem Fehler rumhacken. Aber natürlich gibt es manchmal auch einfach quasi eingebildete Fehler, zugeschriebene oder gelogene Fehler, Fake News, wo in ganz normalen Zirkeln, die überhaupt nichts mit irgendwelchen Öffentlichkeiten zu tun haben, aber trotzdem trotzdem irgendwie so richtiges Cybermobbing stattfindet. Das hat noch funktioniert nochmal nach anderen Kriterien und genau deswegen finde ich so wichtig, dass du darauf hinweist, diese Gefühle, die da entstehen, diese Emotionen, die da entstehen, die muss man ernst nehmen. Das ist so, es kann super belastend sein.
Jetzt bist du einfach schon ein bisschen länger im Internet unterwegs und ein bisschen länger schon auf dieser Erde. Und mir hilft es total viel, mit dir drüber zu reden. Und deswegen würde ich jetzt gerne nochmal so ein bisschen Raum aufmachen für deine Erfahrungen, deine ganz persönlichen Erfahrungen. Du warst schon in Shitstorms, du hattest schon Shitstorms. Wie gehst du damit um? Was hast du vielleicht auch für dich so rausgezogen? Was ist so deine Erkenntnis dazu?
Die erste Erkenntnis ist eine traurige, nämlich, dass die Shitstorms über die Zeit radikaler geworden sind, gewalttätiger, offensiver. Mein bisher größter Shitstorm war 2009. Da habe ich über 40.000 Mails in einer Nacht bekommen und über 10.000 Tweets, was bei damals ungefähr 20.000 Twitterern in Deutschland jetzt alles andere als wenig war. Und das Krasse ist, damals 2009 war die Gesamtzahl der Todes- und Gewaltdrohungen, die ich bekommen habe, bei diesem Shitstorm null. Also genau null. Das ist heute nicht mehr so. Das ist die erste Erkenntnis. Und die zweite Erkenntnis, das, was mir mit am meisten geholfen hat, wenn ich in einem Shitstorm war, war zu begreifen, in dem Moment, wo man im Auge eines Shitstorms ist, ist man ein Symbol. Man ist nicht mehr die Person, die man sich selbst fühlt. Man ist ein Symbol für genau das, was man falsch gemacht hat. Und die Leute legen ihre ganze Wut genau auf dieses Symbol, also auf dich. Wenn man zum Beispiel etwas gesagt hat, was interpretiert wird als, sagen wir mal, frauenfeindlich, wenn man etwas gesagt hat, was interpretiert wird als ungehörig, dann gibt es diese riesige Wut, die sich angestaut hat, meistens zu Recht angestaut hat, und die entlädt sich dann an diesem Symbol. Da steht dann bei jeder einzelnen Person viel mehr dahinter. Und wenn man sich das vergegenwärtigt, ich bin jetzt nicht nur eine Person oder manchmal gar nicht eine Person, ich bin das Symbol und deshalb das Auge dieses Shitstorms, dann wird es für mich sofort viel leichter zu ertragen. Dann kann ich einen Schritt zurückgehen und sagen, ach schau mal, was für eine Wut diese Menschen auf zum Beispiel Rassismus haben oder auf Frauenfeindlichkeit haben. Das ist ja wirklich besorgniserregend, wie viel Wut dahinter ist. Und zwar, weil die irgendwo herkommt. Da muss etwas dahinter stehen. Und dann kann man, glaube ich, leichter verstehen, wie das funktioniert und vielleicht auch viel mehr daraus lernen.
Leute, das war's diese Woche mit unserer Folge über Shitstorms und den Shitstorm, in dem sich gerade Finn Kliman befindet. Eure Gedanken dazu freuen uns natürlich auch sehr, deswegen folgt uns doch auf unseren Kanälen und schreibt uns da oder geht auf feelthenews.de, da könnt ihr uns auch Sprachnachrichten schicken. Wir werden da jede Woche natürlich auch einen großen Aufruf machen, euch mit an dieser Sendung zu beteiligen. In diesem Rahmen vielen, vielen Dank, dass ihr uns diese Woche so viele Nachrichten eingeschickt habt und wir hören uns wieder nächsten Donnerstag. Bis dahin, abonniert unseren Kanal, bewertet unsere Podcast. Wir freuen uns riesig, wenn ihr uns empfehlt an Menschen in eurem Umfeld. Und dann bleibt gesund und bis bald. Macht's Ciao. Gut. Diese Folge wurde präsentiert von Jimdo, dem ersten professionellen Website-Baukasten für Selbstständige.
Feel the News ist eine Studio-Bummens-Produktion, produziert von Hanna Marahiel und Jon Hanschin. Ton und Schnitt Mia Becker.